HR Info. Politik.
Was kann das Europaparlament? Wie wichtig ist es? An diesem Sonntag wählen wir dieses Parlament neu. Wie wichtig ist diese Europawahl? Und was muss besser daran werden, dass jeder von uns Europäern oft was anderes unter Europa versteht? Wie können wir die 500 Millionen EU-Europäer trotz der vielen Sprachen und verschiedenen Kulturen besser miteinander ins Gespräch bringen? Darum geht es jetzt in HR Info Politik. Mein Name ist Christoph Keppeler. Manchmal, wenn wir über Europa reden, wenn es besondere Anlässe gibt, wie jetzt diese Wahl, zeigen wir Gefühle und werden pathetisch. In Musik und in unserer Sprache.
Hallo Europa, how do you do? Dass du auseinanderfällst, lassen wir nicht zu.
Diese Wahl und die darauf folgenden 5 Jahre werden entscheiden, ob Demokratie in der Europäischen Union eine Grundlage, die sie ja eigentlich ist, mit den Menschenrechten, mit all den Fragen, freie Presse, Meinungsfreiheit, Wissenschaftsfreiheit übrigens, eine Zukunft hat oder der Rückwärtsgang ins 20. Jahrhundert sich mehr und mehr dynamisiert.
Die Zukunft ist Europa, wenn man jetzt schnell erkennt, Europa braucht ein neues, festes Fundament.
Die Zukunft für uns alle liegt in Europa.
Alle Menschenrechtsideen sind zwar erst noch im Entstehen, doch sie wurden formuliert hier in Europa und ausprobiert. Ich bin Europas Sohn, spart euch den Spott und Hohn.
Die Würde des Menschen, die unantastbar ist, ein Rechtsstaat, der die Regierung kontrolliert, ein Parlament, das wiederum die Regierung kontrolliert und ein Selbstverständnis in einer Gemeinschaft, dass jeder Mensch ein Objekt nicht sein darf, sondern immer ein Subjekt zu sein hat. Darüber verhandeln Sie mit, wenn Sie Ihre Stimme abgeben.
Hier steht die Wiege der Demokratie.
Wenn wir getrennt bleiben, können wir europäische Sicherheit nicht garantieren. Nur wenn wir zusammenfinden. Und ohne Deutschland wird das nicht gehen.
Worum es mir geht, ist, dass du nie vergisst. Ich weiß, du weißt, wovon wir sprechen. Wenn wir wissen, dass wir Europa heißen und uns verdammt vermissen.
Europa ist kein Thema, das nur bei Wahlen stattfindet, bei Europawahlen. Das ist ein Thema, das muss im politischen Alltag stattfinden.
Manch einer nennt diese Europawahl eine Schicksalswahl. Schicksalswahl für Europa. So hieß es auch dieser Tage in der Frankfurt University of Applied Sciences, der ehemaligen Fachhochschule Frankfurt, in einer Veranstaltung des Centers for Applied European Studies, also des Zentrums für angewandte europäische Studien, dessen Leiter Michel Friedmann hatte dazu Ex-Außenminister Joschka Fischer eingeladen. Beide haben wir gerade gehört. Fällt Europa auseinander? Was ist mit Demokratie, Rechtsstaat, Pressefreiheit, Menschenrechten? Können wir ohne europäische Einheit gegen die USA und China europäische Sicherheit aufrechterhalten? Würden wir Europa vermissen, wenn wir es nicht mehr hätten? Und müssen wir nicht Europa immer tagtäglich auf dem Schirm haben, nicht nur jetzt, wo wir wählen gehen? Große Fragen, egal wie wir sie beantworten. Jetzt wählen wir erstmal ein neues EU-Parlament. Wir in Deutschland, gemeinsam mit unseren Miteuropäern, zusammen sind wir in 28 Staaten über 500 Millionen Menschen. Welche Macht hat das Europaparlament eigentlich? Andreas Meyer-Feist in unserem Studio in Brüssel. Ist das EU-Parlament eigentlich so mächtig wie zum Beispiel bei uns in Deutschland der Bundestag?
Ja, vielleicht ist es sogar noch etwas mächtiger, denn das Europaparlament hat nach seinem ersten Zusammentreten, das war 1952, immer mehr Einfluss bekommen. Das war erstmal nur ein beratendes Organ, da saßen ja Abgesandte nationaler Parlamente drin und das wurde immer mehr. Und dann gab es den Lissabon-Vertrag 2009 und seitdem ist die Macht sehr, sehr groß geworden. Also alle Politikbereiche der EU, Binnenmarkt, Handelsabkommen, Zusammenarbeit von Polizei und Justiz, das alles wird europaweit vom Europaparlament mitbestimmt, natürlich neben dem Rat der EU, also das ist das Gremium der Regierungsvertreter, der Mitgliedsländer, aber es ist eben das zweitwichtigste Entscheidungsorgan in der Europäischen Union und darum ist das Europaparlament natürlich sehr wichtig.
Habe ich als Wähler also heute mehr Einfluss, das höre ich daraus, mit meiner Stimme, weil ich ja jetzt direkt quasi über den nächsten Präsidenten der EU-Kommission mitbestimmen kann, weil es ja jetzt bei den Wahlen auch von den verschiedenen europäischen Parteien eigene Spitzenkandidaten gibt, was es früher so in dieser Weise noch nicht gab?
Ja, das mit den Top-Positionen wird, glaube ich, etwas überschätzt. Also das Wichtigste ist, dass die Abgeordneten eben auch den Haushalt der EU-Kommission kontrollieren, mitbestimmen und das ist eigentlich das Wichtigste überhaupt. Natürlich auch über die wichtigsten Positionen. Aber man darf nicht vergessen, das kann auch anders sein, als sich das zum Beispiel die Spitzenkandidaten der Parteien vorstellen. Das hängt eben auch vom Wahlergebnis ab und man muss eben auch mit anderen Kräften zusammenarbeiten. Also am Ende ist das ein Kompromiss, aber das Parlament kann eben zum Beispiel, wenn einige Kommissare, die dann geprüft werden, die dann vor das Parlament treten müssen und ihre Ziele erklären müssen, wenn die nicht gut ankommen, dann kann das Parlament sagen, nein, die wollen wir nicht, dann müssen sie ausgetauscht werden. Und es gab sogar schon einmal den Fall 1999, da hat das Europäische Parlament die gesamte EU-Kommission rausgeschmissen. Also es gibt schon sehr viel Einfluss. Und man darf auch nicht vergessen, wichtiger als die Top-Positionen sind natürlich die Mitgliedstaaten. Das Europaparlament kann sogar so weit gehen, dass es sagt, nein, da gibt es in einigen Ländern Probleme, zum Beispiel mit dem Rechtsstaat. Und da kann eben ein sogenanntes Artikel 7-Verfahren gegen bestimmte Länder eingeleitet werden. Und das kann bis zur Suspendierung der Mitentscheidungsrechte des Landes führen. Also doch ein enormer Einfluss, der viel mehr ist als nur die Bestimmung der Top-Position.
Also damit räumst du ja ein bisschen so mit diesem Vorurteil auf, dass das Europaparlament eigentlich gar nicht so viel zu sagen hat, weil man immer sagt, der Europäische Rat, wo ja die ganzen Regierungen drin sitzen, also bei uns dann Angela Merkel, dass eigentlich der das Gremium auf europäischer Ebene ist, das bestimmt, also ein Rat aus Regierungen und nicht aus direkt gewählten Abgeordneten. Da sagst du jetzt, das ist gar nicht so. Das Europaparlament ist durchaus ein mächtiges Gremium.
Ja, es hat bis heute 1200 Gesetzesbeschlüsse gefällt, die für uns alle gelten. Und natürlich muss man sagen, das ist nicht so ganz einfach, wenn man sich so die Rahmenbedingungen anschaut. 3 Standorte, Brüssel, Straßburg, manchmal auch Luxemburg, 751 Abgeordnete, 24 Amtssprachen und eben Abgeordnete aus 28 Ländern, da meint man natürlich erstmal, das ist schwierig, die Effizienz, wie soll die denn da überhaupt stattfinden? Aber der große Unterschied ist eben auch, dass es in diesem Parlament eben nicht so richtig eine Regierungspartei gibt oder eine Opposition. Also im Prinzip hat jeder Abgeordnete die Chance, eben etwas zu tun, für sein Anliegen zu werben, auch Unterstützung zu finden bei Kollegen. Und das schafft eben so eine Dynamik, die auch damit zusammenhängt, dass es eben nicht so einen Fraktionszwang im Europaparlament gibt. Also da wird schon einiges besprochen und dann auch entschieden. Und das Ganze geht trotz dieser großen Zahl der Abgeordneten offenbar leichter als in den nationalen Parlamenten. Das hat sich eben jetzt gezeigt.
Du sagst, es gibt keinen Fraktionszwang, aber es gibt auch im Europaparlament Fraktionen der verschiedenen politischen Parteien auf europäischer Ebene. Wie sehen die denn aus? Sind die so analog zum Beispiel unseren Bundestagsfraktionen, Christdemokraten, Sozialisten und so weiter?
Also man kann es vergleichen. Also im Moment gibt es im Europaparlament 8 Fraktionen und so etwa lassen die sich vergleichen mit politischen Richtungen, wie wir sie kennen. Also es gibt die Linke, die Sozialdemokraten, die Christdemokraten in der Europäischen Volkspartei, Grüne, Liberale, dann gibt es einige Rechtsaußenfraktionen und 20 Abgeordnete, die sich keiner Fraktion angeschlossen haben. Das heißt also, die Wähler sehen schon, wie sich das ideologisch sortiert. Aber daneben gibt es eben auch noch die nationale Sortierung. Und so hat der Wähler eben doch schon ein Gefühl, wen er da gewählt, zumal es ja keine europäischen, gesamteuropäischen Parteien gibt. Das muss man ja auch ganz klar sagen. Wir wählen ja die Abgeordneten nationaler Parteien. Dort wurden sie aufgestellt und in Brüssel, in Straßburg werden sie sich dann zusammenschließen zu Fraktionen mit anderen Abgeordneten, die ähnlich denken wie Sie. Und das ist eben das Grundprinzip.
Aber die Christdemokraten zum Beispiel oder die Sozialdemokraten, die Liberalen, die Grünen, die Linken, die treten ja auch jetzt schon zur Wahl mit jeweils einem einzigen Spitzenkandidaten oder einer Spitzenkandidatin an.
Ja, das ist richtig. Das ist Manfred Weber für die Europäische Volkspartei. Der CSU-Politiker möchte ja dann auch gerne Kommissionschef werden, wenn eben die Christdemokraten in Europa entsprechend viele Stimmen bekommen. Und auf Seiten der Sozialdemokraten ist es Frans Timmermans, ein niederländischer Politiker. Er ist Kommissionsvizepräsident und hat sich da eben auch schon viel Meriten erworben, eben in seinem Amt. Und er hofft eben auch, dann noch einen besseren Posten zu bekommen, wenn die Sozialdemokraten tatsächlich die meisten Stimmen bekommen oder im Europaparlament genügend andere Abgeordneten finden, um dann eben den Spitzenkandidaten durchzubringen. Und der würde dann eben Frans Timmermans heißen.
Andreas, ich möchte dir gerne nochmal die Frage stellen, wie gerecht eigentlich diese Wahl ist, wenn man zwischen den Ländern vergleicht. Wie viel ist meine Stimme als deutscher Wähler zum Beispiel wert im Vergleich zu einem Wähler aus Luxemburg oder aus Malta? Ich habe gehört, dass das nicht ganz gerecht verteilt ist. Also ein Luxemburger ist, glaube ich, besser repräsentiert, oder?
Also grundsätzlich muss man sagen, dass eben die Frage, wie viele Abgeordnete hat jedes Land im Europaparlament, dass das abhängig ist von der Bevölkerungszahl. Das muss man ganz klar so sagen. Also das Prinzip ist, je mehr Einwohner, desto mehr Sitze im Parlament. Nur hat man natürlich etwas sich überlegt, um die kleinen Länder etwas zu stärken. Und da hat man eben gesagt, die Mindestzahl liegt bei 6 Sitzen. Und damit soll eben auch verhindert werden, dass eben kleine Staaten sich unterrepräsentiert fühlen. Und daran liegt es eben, dass Staaten wie Estland, Malta, Luxemburg und Zypern 6 Abgeordnete stellen können. Dann kommt Lettland mit 8 Abgeordneten, Slowenien ebenfalls. Und dann gibt es schon die nächstgrößere Gruppe, die 11 Abgeordnete stellen kann im Europaparlament, Irland, Kroatien und Litauen. Und ganz am Ende natürlich ein ganz, ganz dicker Balken für Deutschland. Deutschland entsendet 96 Abgeordnete ins Europaparlament nach Frankreich, Italien und Großbritannien und natürlich ein ganz dominierender Block dort.
Anders als bei Bundestags- oder Landtagswahlen gibt es bei dieser Europawahl in Deutschland zum letzten Mal, beim nächsten Mal wird es anders sein, keine 5%-Hürde. Das war auch beim letzten Mal schon so. Das heißt, da können kleine Parteien reinkommen, waren jetzt eben auch schon drin. Was bedeutet das für das Parlament? Wie beobachtest du das? Wird es bunter, vielfältiger, wo doch jetzt sowieso wegen der vielen Länder auch noch zig andere Parteien im Europaparlament sitzen? Oder zersplittert sich das und wird es dann chaotisch?
Also man muss sagen, dass es natürlich ein sehr großes Parlament ist. Und das Grundprinzip ist eben, wie die Wahl gestaltet wird, das ist den Mitgliedsländern überlassen. Sie können das selbst bestimmen. Grundsätzlich aber muss man sagen, in allen Ländern ist es die Verhältniswahl und dass eben Parteien gewählt werden, nicht einzelne Personen. Also auch winzige Parteien müssen schon sich zusammenschließen. Es gibt keine Einzelpersonen, die gewählt werden können. Bunter, das ist natürlich die Frage, ob ein oder zwei Abgeordnete ein Parlament bunter machen können. Im Prinzip haben sie die Chance dazu, weil eben die Bereitschaft, über Fraktionen zusammenzuarbeiten oder auch einzelne Abgeordnete anzusprechen, viel größer ist als in nationalen Parlamenten. Also man arbeitet schon zusammen, aber es hängt von der Bereitschaft der einzelnen Abgeordneten ab, das auch wirklich zu tun. Und diese Bereitschaft ist eben sehr unterschiedlich verteilt.
Andreas, als letzte Frage, als unser Beobachter der europäischen Politik in Brüssel, was würdest du sagen? Wie wichtig oder wie unwichtig ist es, dass wir zur Europawahl gehen?
Also es ist sehr wichtig, weil dieses Europaparlament sehr viel bestimmt. Einmal über den Haushalt und davon hängt vieles ab, was wir im Alltag erleben, sehen und auch nutzen können. Sie bestimmen über die Führungspositionen, das ist äußerst wichtig, nicht nur innenpolitisch, sondern auch, wie wir sozusagen uns der Welt entgegenstellen. Und sie bestimmen mit über sehr viele Gesetzesbeschlüsse und zwar in einer Weise, die sehr dynamisch ist und auch sehr viele Kompromisse abverlangt, aber dann auf eine breite Mehrheit aufgebaut ist. Das ist ein großer Unterschied zu nationalen Parteien. Zu nationalen Parlamenten auch. Und darum ist das eben eine sehr wichtige Entscheidung. Wir entscheiden damit über die Zukunft Europas, aber eben nicht nur. Wir entscheiden auch über die Zukunft unserer Länder und vor allem entscheiden wir über die Zukunft unserer Regionen. Denn was hier gebaut und gemacht wird, auch das wird in Brüssel mitbestimmt und vor allem werden die finanziellen Weichen dafür in Brüssel gestellt.
Soweit Andreas Meyer-Feist in Brüssel. In HR Info Politik. Unser Thema, das Europaparlament, die Europawahl, ist das eine Schicksalswahl und auch, wie reden wir Europäer über Europa? Jetzt zur Wahl lesen wir sehr viele Slogans auf den Wahlplakaten, wie wichtig Europa ist, wie wir alle von Europa profitieren, wie wichtig es ist, dass Europa mit einer Stimme spricht. Nur in der Regel, da wird doch über die EU häufiger negativ oder spöttisch oder genervt geredet. Das Bürokratiemonster in Brüssel, das uns alles Mögliche vorschreiben will, von CO2-Grenzwerten bis zur Krümmung der Gurken, obwohl das ja gar nicht mehr stimmt. Wir hören jedenfalls oft mehr Schlimmes als Positives. Wir reden schlecht über die EU. Warum eigentlich? Darüber hat Johannes Hilje ein ganzes Buch geschrieben, Plattform Europa heißt es, mit einem Vorschlag oder einer Idee, wie man das ändern könnte. Herr Hilje, erstmal, vielleicht ist das ja gar nicht so falsch, schlecht über die EU zu reden. Da läuft ja vielleicht auch jede Menge schief. Vielleicht ist ja vieles schlecht.
Naja, also es geht mir ja sogar ganz bewusst darum, einen Kommunikationsraum zu schaffen, in dem europäische Politik auch kritisiert werden kann. Also wo man das Schlechte dann auch wirklich bemängeln kann, aber wo man europäische Politik auch besser erklären kann. Heute ist es ja so, dass zwischen der europäischen politischen Ebene und den Bürgerinnen und Bürgern immer die nationale Ebene steht und der Diskurs über europäische Politik verläuft dann oftmals nach dem Motto, alles Schlechte kommt aus Brüssel und alles Gute von der nationalen Ebene. Die EU wird also dann oft zum Sündenbock für alles Mögliche gemacht, obwohl die nationalen Politiker hier immer auch selbst mit Verantwortung tragen. Und würden mehr Stimmen aus der EU auch vorkommen in unseren Debatten, dann würde diese Sündenbock-Strategie, glaube ich, nicht immer durchkommen.
Also das Grundproblem, wenn ich das da so richtig raushöre, ist, dass wir immer in unserem Land selber, also zum Beispiel wir innerhalb Deutschlands uns über Europa echauffieren, darüber diskutieren, die Franzosen machen es genauso, aber auch nur unter sich und die Niederländer und so weiter. Aber wir reden nicht gesamteuropäisch, kann man das so sagen?
Ja, das ist das wesentliche Problem, dass wir keine europäische Öffentlichkeit haben, sondern uns gewissermaßen in 28 nationalen Öffentlichkeitsblasen befinden. Öffentlichkeit in Europa bedeutet heute, dass wir übereinander reden, nicht miteinander reden. Denn europäische Öffentlichkeit heißt ja nicht allein, dass es mehr EU-Berichterstattung gibt, sondern auch, dass es hier eine qualitative Dimension von europäischer Öffentlichkeit geben müsste. Das heißt, dass eben mehr Stimmen von Politikern, aber auch Bürgern aus anderen Ländern in unseren Medien vorkommen, damit wir tatsächlich sowas wie eine europäische Willensbildung für die europäische Demokratie zustande kriegen. Und diese Stimmen aus den anderen Ländern, das zeigen uns viele Studien, die verharren immer noch auf einem sehr niedrigen Niveau.
Also Europa müsste quasi so eine, ja, wie Sie sagen, eine gesamte Gesamtöffentlichkeit bekommen, eine europäische Öffentlichkeit. Das heißt, wir müssten innerhalb Europas auch so ein Zusammengehörigkeitsgefühl haben und auch so eine Selbstverständlichkeit, so wie wenn meinetwegen Bayern und Friesen und Sachsen gemeinsam den Tatort oder die Tagesschau gucken oder Anne Will gemeinsam gucken und sich dann auch überall darüber echauffieren oder auch etwas gut finden.
Genau so ist es. Also es geht darum, so was wie eine gemeinsame Vorstellung und gemeinsame mediale Inhalte über das, was uns denn wirklich auch verbindet als Europäerinnen und Europäer, zu schaffen. Und die Formate, die Sie gerade angesprochen haben, also einen europäischen Tatort oder eine europäische Kochshow, man könnte sich auch eine europäische Reality-Show über einen Interrail-Trip vorstellen, aber zum Beispiel auch eine europäische Politik-Talkshow. Wir müssten ja nicht jeden Sonntag bei Anne Will das nationale Selbstgespräch durchführen, sondern könnten das ja auch im wöchentlichen Wechsel mit einer europäischen Besetzung machen. Das ist, glaube ich, das, was dann eine europäische Öffentlichkeit ausmachen würde. Wenn wir Europäerinnen und Europäer gar nicht so sehr jetzt persönlich zusammenbringen, weil das funktioniert natürlich bei diesem großen geografischen Raum sowieso nicht, aber zumindest medial. Und so ist es ja auch in Deutschland, dass sich der Brandenburger im Grunde nur vorstellen kann, dass der Bayer auch am Sonntagabend den Tatort guckt. Aber allein über das Wissen darüber, dass es eben nicht nur in Brandenburg läuft, sondern auch in Bayern, entsteht schon sowas wie ein Gemeinschaftsgefühl.
Da sind wir dann aber eben schon bei dem Gedanken, bei der Idee, die Sie in dem Buch dann auch vorstellen, Plattform Europa. Das heißt meinetwegen zum Beispiel, wie Sie sagen, eine europäische Kochshow, nur als Beispiel. Aber wie soll denn diese Plattform Europa aussehen? Da stelle ich mir erstmal vor, wir sprechen doch überall in Europa gar nicht die gleiche Sprache wie wir innerhalb Deutschlands.
Ganz klar. Und ich glaube, die Sprache der europäischen Öffentlichkeit muss Übersetzung heißen. Also wir können nicht davon ausgehen, dass alle Europäerinnen und Europäer Englisch, Französisch oder Deutsch sprechen, sondern wir brauchen immer die Übersetzung in die einzelnen Sprachen. Das ist ja auch bei TV-Formaten im Grunde kein Problem. Also wir gucken ja auch heute schon die Krimis aus Skandinavien zum Beispiel in Deutschland, die dann eben übersetzt werden. Aber wir können auch sowas wie europäische TV-Debatten mit Übersetzungen machen, weil das kennen wir auch aus dem Europaparlament. Da sprechen die Parlamentarier auch ihre eigene Sprache, aber werden eben simultan übersetzt. Und da funktioniert das auch einigermaßen gut. Also das sollte uns nicht als Hinderungsgrund immer sozusagen davon abhalten, europäischer zu denken im Sinne der Medien.
Nun ist aber das Fernsehen, das wird zwar noch viel genutzt überall, auch bei uns, das wäre so eine Art Fernsehen, so eine Art gesamteuropäisches Fernsehen, ein Sender oder mehrere Programme, oder wie stellen Sie sich das vor? Oder geht das auch schon in Richtung Netz und andere Formate, die wir aus dem Netz kennen, YouTube oder so?
Absolut. Also ich stelle mir hier ein Digitalmedium vor, eine digitale Plattform tatsächlich. Und Plattform, das muss man immer noch mal erläutern, bedeutet erstmal, dass wir hier eine Infrastruktur haben, auf der Angebot und Nachfrage zusammenkommen, auf der Menschen zusammenkommen, um miteinander zu interagieren. Und ich stelle mir vor, dass wir so eine europäische Plattform schaffen, auf der es eben sowas wie ein europäisches Nachrichten-, aber auch Unterhaltungsangebot gibt, wo es aber auch die Möglichkeit gibt, dass Bürgerinnen und Bürger miteinander in Kontakt treten, dass es auch die Möglichkeit zum Beispiel gibt, politische Debatten da untereinander zu führen, aber auch könnte man sich sowas wie ein europäisches Jobportal da vorstellen, weil das haben wir heute auch noch nicht, dass die Arbeitnehmerfreizügigkeit für die Menschen wirklich wirklich einfach anwendbar ist, also man einen Job in verschiedenen Ländern finden kann. Da hat man dann oftmals mit Stellenausschreibungen in Schweden nur in schwedischer Sprache zu tun. Ich habe das auch für meine Recherchen alles getestet. Also eine Plattform kann viel, viel mehr als nur Medieninhalte zur Verfügung stellen. Aber was sie im Konkreten können soll, das würde ich gern im ersten Schritt in einer öffentlichen Konsultation herausfinden.
Wie realistisch schätzen Sie das denn ein, dass es wirklich zu so etwas in der Art kommen könnte, dass wir in Europa tatsächlich dann langsam aber sicher es für selbstverständlich halten, uns auf solchen Plattformen zu tummeln?
Also erstmal ist es ja so, dass die Europäerinnen und Europäer heute schon zu 81% das Internet auch benutzen regelmäßig. Also wir haben sozusagen da keinen digitalen Nachholbedarf. Aber ich glaube, wir haben sozusagen die Lücke, was so ein wirklich europäisches Angebot angeht. Heute ist ja die sogenannte digitale Plattformökonomie von amerikanischen Plattformen dominiert. Es gibt auch ein großes Angebot von chinesischen. Die spielen bei uns nicht so eine große Rolle, aber die gibt's auch. Aber es fehlt so ein bisschen an einem europäischen Standard für die digitale Welt, ist mein Eindruck. Und da könnte so eine Kooperation, ich sage ja auch, dass es eine Kooperation der öffentlich-rechtlichen Medien in Europa sein sollte, vielleicht ein erster Schritt sein. Ich beziehe mich da auch ganz bewusst auf die öffentlich-rechtlichen, weil wir heute eben eine komplett privatisierte Öffentlichkeit im Netz haben. Das sind Unternehmen wie Facebook, Google, die dort die Öffentlichkeit herstellen. Ich würde mir wünschen, dass wir eigentlich sowas wie ein duales Mediensystem, was wir in den klassischen Medien ja haben, auch im Netz hätten, wo man dann auch einen Ausgleich schaffen kann zwischen ja einem ökonomischen Ansatz und eher einem gemeinwohlorientierten Ansatz von Angeboten. Deswegen ist das meine Idee, dass wir hier mit öffentlich-rechtlichen Akteuren vorangehen.
Also ein quasi öffentlich-rechtliches Facebook, YouTube, Twitter in der Richtung und gleichzeitig natürlich da auch noch klassisches Fernsehen drauf.
Also erstmal, wie gesagt, kann man sich so eine Plattform als sehr multifunktional vorstellen, aber ich weise nochmal darauf hin, ich glaube, der Fehler, der ganz oft bei anderen Projekten gemacht wurde, um sowas wie eine europäische Öffentlichkeit zu erzeugen, war immer, dass man das aus einer Angebotsperspektive entwickelt hat. Da haben sich Eliten wie bei Euronews damals irgendwie überlegt, man braucht jetzt sowas wie ein europäisches Nachrichtenangebot oder einen Nachrichtensender, aber offenbar hat niemand drauf gewartet, weil dieses Euronews tatsächlich in der Nische einfach versunken ist. Wir müssen die Bürgerinnen und Bürger bei der Konzeption und Entwicklung von so einer Plattform von vornherein einbeziehen. Deswegen schlage ich vor, dass wir hier einen Bottom-up-Ansatz wählen, das heißt, die Bürgerinnen und Bürger erstmal befragen, welche Funktionen, welchen Mehrwert so eine Plattform haben müsste, damit sie diese auch später nutzen und davon ausgehend diese Plattform entwickeln. Ich glaube, anders ist es schon oftmals schiefgelaufen, nicht zuletzt bei der EU selbst, die ja auch top-down konstruiert wurde. Auch das ist uns schon, glaube ich, in gewisser Weise auf die Füße gefallen.
Der Politikberater Johannes Hilje, der in seinem Buch Plattform Europa einen Vorschlag dafür gemacht hat, wie man eine gesamteuropäische Öffentlichkeit schaffen könnte. Und wer das utopisch findet, wer denkt, dass das nicht geht, 500 Millionen Europäer gleichzeitig am Bildschirm zu versammeln, die gleiche Sendung schauen, es gibt ja schon ein Ereignis, schon seit den 50er Jahren, wo das klappt, den European Song Contest. Da wird wild von Dublin nach Athen und von Riga nach Lissabon geschaltet und alle bleiben gespannt dabei. Und Jan Böhmermann, der Moderator der ZDF-Show Neo Magazin Royal, hat zur Europawahl Comedians aus 15 Ländern zu einem Lied zusammengeschaltet.
Allein sind wir allein, allein sind wir allein. Hübschen, allein hübschen, Samis, Mommi, Sami.
Allein ist mal allein.
Allein sind wir allein, singen alle gemeinsam als Refrain. Und viele von uns in ganz Europa werden wahrscheinlich dieser Tage gemeinsam überall an die Wahlurnen gehen. Das war HR Info Politik. Sie finden diese Sendung auch als Podcast auf hrinforadio.de. Mein Name ist Christoph Keppeler.